Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir heute hier an dem Thema weitermachen können und hoffe, dass ihr Lust zum Nachdenken habt über ein Thema, mit dem wir alle früher oder später zu tun bekommen. Vielleicht unangenehm persönlich. Vielleicht gibt es eine Zeit, wo man sich abstrakt orientiert, was man darüber denken soll, aber dann gibt es mit Sicherheit auch Zeiten, wo man sehr persönlich betroffen ist, um Hilfe und Lösungen schreit und gut, wenn man dann schon vorher nachgedacht hat. Letztes Mal haben wir recht allgemein über die Heilungen nachgedacht, die wir im Neuen Testament sehen, über Jesus Christus, seine Heilungsgeschichten, wie er geheilt hat, was das bedeutet. Wir haben gesehen, dass es nicht vor allem um Einzelheilungen geht, sondern um ihre Aussage, nämlich Jesus Christus zu bezeugen. Diese Zeichen sind geschrieben, so sagt das Johannes, damit ihr glaubt, dass er der Christus ist. Die Heilungen machen Jesus Christus als Sohn Gottes und unseren Erlöser erkennbar. Das war also unser Einstieg. Und heute wollen wir da etwas weitergehen und einige Anschlussfragen klären. Fragen, die sich unweigerlich stellen, als Bibelleser, aber auch wenn wir systematisch über das Thema Krankheit und Gesundheit nachdenken. Und ich möchte euch gerade zeigen, was wir vorhaben. Also als erstes will ich noch als Nachklang zum letzten Mal die Frage unter dem Oberthema »Dein Glaube hat dir geholfen« etwas sagen. Der Zusammenhang zwischen Glaube und Heilung. Das ist recht wichtig. Aber dann sollte das Hauptthema eigentlich sein, die Hintergründe von Krankheit zu verstehen. Was uns Krankheiten sagen oder auch nicht sagen. Dann geht es auch um die Frage, hat Jesus nicht alle geheilt? Und schließlich würde ich ganz gerne mit euch noch ein klein bisschen Wunderkritik aus dem Munde von Jesus machen. Ich hoffe, wir schaffen das und ihr müsstet mir einfach signalisieren, wenn ich zu ambitioniert an den Abend rangegangen bin, wenn es zu viel ist. Und wie beim letzten Mal, wenn es Rückfragen gibt, Einwände, dürft ihr das gerne signalisieren. Ich entscheide dann, ob wir das später dann behandeln oder ob das an der Stelle dann Platz hat. Ist das soweit okay? Gut, also noch einmal zu dem Thema Heilung und Glaube. Wir haben in der Bibel verschiedene Heilungsformen. Und das eine sind natürliche Heilungen. Das kennen wir alle. Wenn ein Bein bricht, dann kann es heilen. Eine Wunde verschließt sich, das heilt auch, halt auf natürliche Art und Weise. Nicht schnell, nicht durch ein Wunder, sondern durch die der Natur, dem Körper innewohnenden Kräfte. Ein richtiges Beispiel aus der Bibel ist mir dazu nicht eingefallen, aber natürlich gab es das da. Dann gibt es natürlich ärztliche Heilungen. Das finden wir im Neuen Testament. Zum Beispiel, wenn Paulus dem Timotheus sagt, wegen deinem Magenleiden trink etwas Wein. Also da ist eine ganz normale ärztliche Empfehlung. Oder aber sehr schön auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo Jesus beschreibt, wie der Samariter zupackt, wie er die Wunde reinigt, Öl draufgießt, verbindet und ihn zu einer Pflege bringt. Also das ist die ganz normale ärztliche, pflegerische Heilung. Ich denke, zur Systematik kann auch gehören Spontanheilungen. Es gibt Heilungen, die passieren einfach, ohne dass da jetzt groß gebetet worden ist, ohne dass wir die Ursache so erkennen können. Ich sehe keinen Grund als Christ, das abzustreiten. Wenn ich mit Gott rechne, natürlich gibt es dann auch Wunder, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, als solche gar nicht erkannt habe. Aber das Hauptthema ist natürlich Glaubensheilungen. Heilungen durch den Glauben an Jesus Christus. Heilungen da, wo die Medizin versagt, wo Heilung undenkbar ist eigentlich. Das ist unser Thema im engeren Sinne. Und da müssen wir fragen, Was ist dieser Glaube, der heilt? Heißt das, an die richtigen Dogmen zu glauben? Heißt das, ganz, ganz feste an Erhörung zu glauben? Heißt das, die richtigen Methoden anzuwenden, zu den richtigen Heilungspredigern zu gehen? Heißt es, sich Bibelverse ganz persönlich zusagen zu lassen und daran festzuhalten? Oder ist das der Glaube an die Souveränität Gottes, dass Gott allmächtig ist, alles kann, dass Gott keine Krankheit will? Also wir müssen das klären. Was soll denn dieser Glaube sein, der mit Heilung belohnt wird? Und dafür sollten wir natürlich, um das zu beantworten, sollten wir anschauen, was uns die Bibel über Glaubensheilungen sagt. Ein Text aus Matthäus 9. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien: Ach, du Sohn Gottes, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er aber heimkam, traten sie zu ihm. Jesus aber fragte sie: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie antworteten ihm: Ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Also sie werden hier ganz konkret nach ihrem Glauben gefragt. Das ist so eine Modellgeschichte, davon wollen wir mal ausgehen. In dieser Art sind die anderen Heilungsgeschichten auch. Bei 16 der Heilungen war der Glaube der Kranken entscheidend. Es gibt auch Heilungen, die durch den Glauben der Freunde oder so stattgefunden sind, wo Menschen nicht damit gerechnet haben. Zum Beispiel als Jesus einem das Ohr wieder heilt, das ihm abgeschlagen ist, der hatte nicht geglaubt an der Stelle. Und Jesus handelt trotzdem an ihm. Aber zumeist spielt der Glaube, die Haltung der Geheilten eine große Rolle. Zweimal ermutigt Jesus vor einer Heilung: Fürchte dich nicht, glaube nur. Dreimal sagt er zur Heilung: Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dreimal sagt Jesus nach der Heilung: Dein Glaube hat dir geholfen. Ja, also der Glaube, die Heilung der Kranken ist also, der Glaube an der Kranken ist also ganz entscheidend für die Heilung. Was ist jetzt in diesen Fällen dieser Glaube? Und ich denke, man kann, wenn man die Summe zieht aus diesen Heilungsgeschichten, kann man Folgendes sagen. In der Geschichte von den zwei Blinden, sie kommen mit ihrer Not zu Jesus gelaufen. Und interessant ist, Jesus ist da auf dem Weg nach Kapernaum, er geht irgendwie zurück und sie laufen ihm nach, bis in das Haus, in das Jesus hineingeht. Sie laufen ihm nach. Sie erwarten etwas Besonderes von ihm. Sie sehen in ihm eine besondere Kraft. Sie nennen ihn den Sohn Davids. Nicht Sohn Gottes, sondern Sohn Davids. Sie sind überzeugt davon, dass er etwas tun kann, wenn er es nur will. Danach fragt Jesus sie: Glaubt ihr das, dass ich das tun kann? Und sie bejahen das. Und eines, was in der Beispielgeschichte fehlt, aber in einer anderen exemplarisch rauskommt, ist, sie schreiben ihm auch die Tat zu. Als Jesus die 10 Aussätzigen heilt, da werden alle geheilt, aber nur der eine kommt zurück und schreibt Jesus diese Tat zu. Das ist jetzt mal so ganz grob gesprochen, das, was an Glaube uns da begegnet im Neuen Testament. Ich möchte davon abgrenzen, was der Glaube nicht ist in diesen Fällen. Also es geht nicht darum, um das Fürwahrhalten von Dogmen in diesen Geschichten im Neuen Testament. Es geht nicht um die richtige Technik, das richtige Beten und Fasten. Ganz besonders ist natürlich nicht gemeint, dass es um Selbstheilung geht, um die Aktivierung eigener Potenziale, beschreibt uns die Bibel an keiner Stelle. Es ist auch nicht ein allgemeiner Glaube an die Allmacht Gottes, dass er heilen kann, wenn er denn will. Sondern der Glaube ist das Laufen zu und das Vertrauen auf Jesus Christus. Er ist derjenige, der heilt, und alles andere ist zweitrangig. So würde ich für mich ja, beschreiben, was die Bibel uns über diesen Glauben sagt. Ja, genau. Das würde ich ganz gerne, das ist jetzt ein Trick, aufs nächste Mal verschieben. Das ist, da sind wir dann bei den Zusagen, die Jesus seinen, noch sind wir bei den Heilungen von Jesus selber. Beim nächsten Mal wird es darum gehen, was ist denn uns heute zugesagt? Was ist den Jüngern gesagt? Also, ja, das sei mal meine Antwort für heute. Mir ist das ganz wichtig und eine ganz große Hilfe, wenn Leute kommen und sagen, mir eine Technik oder ein bestimmtes Konzept unterbreiten wollen, wie denn Glaubensheilung geschehen soll. Dann schaue ich in meine Bibel und ich stelle fest, der Glaube, dem Heilung verheißen ist, der Glaube empfängt, der Heilung empfängt, ist das Hinbringen der Not zu Jesus Christus, ihm nachzulaufen, alles von ihm zu erwarten, ihn als Sohn Gottes zu glauben und ihm dann auch das zuzuordnen. Viel genauer muss ich gar nicht werden an der Stelle. Ich glaube, wenn wir versuchen, jetzt den Glauben in feste Formen zu gießen, ihm da noch mehr dazu zu tun, dann verlieren wir das Wesentlichste. Das ist nämlich im Kern um Jesus Christus und die Begegnung mit ihm geht und dass alleine er heilt. Ich möchte eigentlich damit nur dazu einladen, diese Heilungsgeschichte untrennbar zu verbinden mit der Person von Jesus Christus und nicht zu meinen, es käme noch auf andere Dinge drauf an. Und als Anregung an der Stelle möchte ich eine Frage stellen, nachgedacht: Wie oft halten wir unseren Glauben für eine Sache und nicht für eine Beziehung? Wie oft vertrauen wir auf eine Technik, eine Schule, eine Gemeinde, aber nicht auf die Person von Jesus Christus? Wie oft wollen wir mit unserem Glauben etwas erreichen? Also wir vertrauen nicht Jesus, sondern unserem Glauben. Das ist auch etwas anderes. Wir fühlen uns selbst den Puls, wir loten die Tiefe unserer Frömmigkeit aus, ob wir denn Heilung empfangen können. Die Alternative dazu ist, alleine Jesus Christus zu vertrauen, ihn kennenzulernen, uns an ihn zu wenden, alles von ihm zu erwarten. Davon reden die Heilungsgeschichten. Machen wir hier eine kurze Zäsur. Ist das ein interessanter oder ein lohnender Gedanke? Etwas zum Festhalten und zum Mitnehmen? Ich möchte weg von irgendwelchen Schulen, Techniken und anderen Erwartungen, die nicht Jesus Christus zum Ziel haben. Das Neue Testament ermutigt mich nicht, auf andere Dinge zu vertrauen als auf Jesus Christus. Ich würde das so sagen. Ich glaube, die ganze Natur, die ganze Schöpfung funktioniert immer nur dadurch, dass Gott sie erhält und in ihr ist. Ich glaube, dass Gott auch in den natürlichen Heilungsprozessen ist und dass er das schenkt. Und ich denke, dass ein Arzt ein Helfer Gottes ist bei einer Heilung. Ein schöner Satz sagt: Kein Arzt betritt alleine ein Krankenzimmer. Wir sehen oft den Arzt, der als sei, käme er alleine, als käme die Hilfe von ihm, aber er ist nicht alleine. Ja, aber das ist dann schon fast die Prosa. Die meisten Leute, so wie ich das verstehe, haben ja gar nicht an Jesus Christus geglaubt, wenn ich das anwende. Am Teich, diesen Lahmen am Teich, der ist geheilt worden nach 38 Jahren in seinem Gefängnis. Also, wenn meine Statistik stimmt, sind es 16 der, ich glaube, 27 Heilungs- und Austreibungsgeschichten, wo der Glaube eine Rolle spielt. Aber es gibt Beispiele, wo eben der Geheilte nicht glaubt. Okay. Aber noch einmal, um das zu bündeln, über das Wesen dieses Glaubens nachzudenken. Das Wesen des heilenden Glaubens. Der Glaube ist die... Der Glaube ist die Hoffnung, Erwartung oder feste Gewissheit, dass Jesus der Bevollmächtigte Gottes ist. Ein Beispiel, der römische Hauptmann bittet, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Auch ich bin ein Mensch und der Obrigkeit untertan, habe Soldaten unter mir und wenn ich zu ihnen sage, geh hin, so geht er hin. Und Jesus sagt, solchen Glauben habe ich sonst nirgends gesehen. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also dieser Hauptmann, dieser Heide, er ahnt, er erwartet, er hofft, er weiß ganz sicher, dass Jesus Christus der Bevollmächtigte Gottes ist. Das gehört zu diesem Wesen des Glaubens, eine Ahnung von Jesus Christus. Das zweite ist, dieser Glaube beinhaltet auch Gottes Eingreifen und Hilfe tatsächlich zu erwarten. Nicht nur allgemein, sondern es zu erwarten. Und die bekannte Geschichte dazu ist natürlich die Frau, die zu Jesus kommt im Gedränge und alle berühren Jesus. Und bestimmt waren auch viele Kranke dabei. Aber nur eine ist da, die auch einen wirklich, wirklich etwas erwartet. Nur sie wurde geheilt. Und das Dritte, der Glaube bleibt unbeirrt, bis er erhört wird. Und da haben wir ein eindrückliches Beispiel von der heidnischen Frau, die für ihre Tochter bittet, also eine Initiative für jemand anderen und die Jesus bezwingt. Jesus will nicht heilen, weil sie nicht Jüdin ist, aber sie mit ihrer Beharrlichkeit bezwingt sie Jesus und Jesus sagt, dir geschehe das, wie du geglaubt hast. Und ich würde, das soll das Wesen des heilenden Glaubens beschreiben. Der Glaube ist nichts als die Ruhe des Hauptmanns, der auf das Wort von Jesus wartet. Der Glaube ist nichts als das Anschleichen der Frau, die Jesus erwartungsvoll berührt. Der Glaube ist nichts als das aufdringliche Schreien der Mutter, die nicht aufgibt, bis sie erhört wird, bis Jesus heilt. Das sind für mich wesentliche Beschreibungen, welcher Glaube dann beschenkt wird mit der Erhörung. So verstehe ich das Neue Testament, dass Menschen mit so einem Glauben dann auch von Jesus gelobt werden und wir können von ihnen diesen Glauben an ihn sehen und lernen. Ja? Ja. Ja. Der ist in seiner Zerrissenheit, tut er genau das Richtige, bringt diese Zerrissenheit zu Jesus und versucht nicht das zu schönen, zu glätten, sondern wirft sich in der Not einfach Jesus an den Hals und Jesus erhört das. Mir geht es gar nicht um eine Systematik jetzt, auch mit diesen Einheiten, sondern ich möchte ein Verständnis zeigen, was denn Glaube ist, den die Bibel mit, wo der belohnt wird durch Heilung. Und da tritt für mich alles andere zurück als die Person von Jesus Christus. Und erstaunlicherweise werden diese Menschen, die werden von Jesus auf außerordentliche Art und Weise gelobt. Ihr Glaube ist exemplarisch. So einen Glauben habe ich nie gefunden in Israel, sagt Jesus. Diese heidnische Frau, sie kommt ohne Legitimation als Jüdin. Sie kommt ungewollt. Sie kommt, ohne dass sie in den Auftrag von Jesus gehört. Also Jesus sagt, ich habe keinen Auftrag an den, ich bin gesandt zu den Schafen aus dem Haus Israel. Sie kommt also wirklich als eine, die gar keine Berechtigung hat. Aber sie glaubt trotzdem. Und Jesus staunt und anerkennt das. Das sind so die Beispiele, die uns ermutigen sollen, wie wir auch kommen dürfen mit eigenen Anliegen. Ich möchte das noch kurz kondensieren, wie man das sich merken könnte. Der Glaube weiß, wer Jesus ist und vertraut sich ihm mit seiner Not an. Ihm allein, nicht eigener Leistung oder Technik. Und wo Fragen der Leistung oder der Technik wichtig werden, glaube ich, geschieht schon etwas anderes, als was wir im Neuen Testament sehen. Zweitens, der Glaube kommt und vertraut. Er nähert sich Jesus und hofft auf Hilfe. Er bittet und rechnet mit Erhörung. Und das Dritte, der Glaube schreit, fleht und wartet mit Ausdauer, bis er das Erbetene von Jesus erhält. Eine Herausforderung, wenn wir in Nöten sind, wenn Schmerzen da sind, wenn die Hoffnung auf Heilung und Hilfe eigentlich schon lange begraben ist. Okay, unser Hauptthema für heute. Die Hintergründe von Krankheit verstehen. Und jetzt begeben wir uns wirklich auf ein gefährliches Terrain. Wer will sowas schon verstehen, geschweige denn in 30 Minuten hier entfalten? Aber trotzdem kommen wir gar nicht umhin, uns darüber Gedanken zu machen. Wenn die Not anklopft, dann fragen wir ganz automatisch, warum bin ich krank? Wie kann Gott das zulassen? Was ist das Ziel, der Sinn, der Wert davon? Krankheit kann auf einen Schlag alles durchkreuzen, was uns unser Leben ausgemacht hat, was unseren Glauben auch, Überzeugungen des Glaubens ausgemacht haben. Und dann fragen wir automatisch nach den Hintergründen. Und ich hoffe, wir können heute da ohne Leidensdruck drüber nachdenken. Wie ist das in anderen Religionen? Ganz kurz, nur damit ihr die Bedeutung dieser Frage vor Augen habt. Im Buddhismus ist Krankheit ein zwangsläufiger Bestandteil des unerleuchteten Lebens, die Folge eines schlechten Karmas. Ist jetzt sehr holzschnittsartig, sehr einfach, aber so die Richtung ist, dass das zum unerleuchteten Leben dazugehört, man muss es erleiden. Im Islam ist Krankheit Allahs souveräner Wille, eine Prüfung, an der man sich zu bewähren hat. Also ich bin krank, und jetzt muss ich mich da bewähren. Im Materialismus, in der Moderne, ist Krankheit vielleicht Schicksal oder Zufall. Sie hat keinen metaphysischen Hintergrund. Aber man kann an ihr wachsen, also reifen. Was sagt jetzt der christliche Glaube oder der jüdisch-christliche Glaube? Und da habe ich mal einige Ideen. Zum Beispiel könnte man sagen, Krankheit, hinter Krankheit steht Sünde oder ein Fluch. Du musst mehr glauben und fester beten. Krankheit gehört nicht zu Gottes Schöpfung und seine Pläne und zu seinen Plänen für unser Leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das musst du nur annehmen. Es ist Schicksal, trag es mit Fassung. So in diesem Bereich bewegen sich viele Antworten, die uns helfen, damit umzugehen. Aber das sind beliebte Antworten, aber offensichtlich ziemlich schlechte Antworten. Und ich möchte jetzt euch einen Raster vor Augen führen, was mir so eingefallen ist, als ich die neutestamentlichen Aussagen mal so systematisiert habe, geordnet habe, was wird denn da über die Hintergründe von Krankheiten gesagt? Und ich denke, man kann alle Krankheiten da in 4 Kategorien einteilen. Also erst einmal möchte ich noch was sagen zum Alten Testament, eine ganz wesentliche Unterscheidung zwischen der Bundestheologie und der weisheitlichen Theologie. Das ist etwas abstrakt, aber ich denke, ihr werdet merken, dass man gar nicht biblisch arbeiten kann, ohne diese Unterscheidung zu kennen. Und dann schauen wir uns an, was über die Krankheit im Neuen Testament gesagt wird, nämlich es wird geschildert, der Mensch ist Opfer von Krankheit, es gibt Sünde als Krankheitsursache, den Teufel als Krankheitsursache und Krankheiten aus Gottes Hand. Das ist jetzt ein Schemata, was ich euch anbiete. Es kann gut sein, dass euch das stört oder nicht eure Billigung hat, aber da können wir ja drüber reden. Also widmen wir uns erstmal dem etwas schwierigen Thema, was das Alte Testament sagt über Krankheit. Und da ist eines ganz klar, am Anfang, als Gott die Schöpfung sich ausgedacht hat, war alles sehr gut. Da war kein Platz für Krankheit, für Alter. Alles war sehr gut, schön und gesund. Ja, aber wir wissen, so ist es nicht geblieben. Die Schöpfung wurde verändert durch die Entscheidung des Menschen und es kam ein Fluch, der Fluch Gottes über die Schöpfung. Mit der Folge, dass da Sünde, Krankheit, Tod, Angst, Scham, all diese Dinge in die Schöpfung gekommen sind. Das heißt jetzt nicht, dass die vollkommene Schöpfung ausgelöscht ist, aber sie ist befleckt, sie ist überdeckt, sie ist gebrochen. Jemand hat das sehr schön ausgedrückt, nach dem Zweiten Weltkrieg war der Kölner Dom schrecklich zerbombt. Er war noch da, er war noch zu erkennen in seinen Konturen, aber er war zerstört. Und genauso ist das mit der guten, vollkommenen Schöpfung, die noch zu erkennen ist, die noch da ist, die eigentlich so gedacht war, aber es ist da als etwas Zerstörtes. So schildert uns die Bibel die gefallene Schöpfung. Jetzt aber eine interessante Beobachtung zum Krankheitsthema im Alten Testament. An keiner Stelle sagt uns das Alte Testament, da ist eine Krankheit wegen der gefallenen Schöpfung, weil da ein Fluch Gottes ist. Sondern wenn uns was über Krankheit gesagt wird, wird immer gesagt, dass da Sünde im Hintergrund, wenn etwas gesagt wird, dass Sünde im Hintergrund ist. Ja, also nirgendwo heißt es, da ist jemand krank, weil das Schicksal so ist, weil Gott die Schöpfung, weil da ein Fluch ist. Wie kommt das? Hintergrund ist, dass das Alte Testament nicht der Menschheit gegeben ist, nicht uns, sondern dem Volk Israel. Dass Gott einen Bund geschlossen hat und er spricht zu seinem Bundesvolk. Ja, also es wird nie begründet mit dem Sündenfall und dem Fluch, sondern mit konkreten Einzelsünden. Und das wollte ich euch zeigen. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk und sagt, wenn ihr in diesem Bund lebt, dann bekommt ihr keine Krankheiten. 2. Mose 20. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit. Oder 5. Mose 28, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, so werden all die Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Herr wird dir die Pest anhängen, Auszehrung, Entzündung und hitziges Fieber. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung des Geistes. Also Gott verspricht seinem Volk, wenn in diesem Bund bewahre ich euch vor Krankheit, wenn ihr den Bund brecht, dann schlage ich euch mit Krankheit. Und deswegen, aus diesem Grund, weil es zu das Alte Testament Israel genannt ist, deswegen sind alle Krankheit im Alten Testament stehen in einem Tun-Ergehen-Zusammenhang, weil sie Gottes Bund gebrochen haben, deswegen kommt die Krankheit. Genau, das ist der eine Pol, die Bundestheologie. Und das sollte man im Kopf haben. Wer ist angesprochen mit dem Alten Testament? Israel. Aber es gibt noch einen zweiten Pol und der wird oft vergessen. Schon im Alten Testament haben die Menschen beim Nachdenken über ihr Leben festgestellt, das ist ja gar nicht alles, das stimmt ja gar nicht immer. Manchmal muss ja gerade der Gerechte leiden. Manchmal geht es den Gottlosen gut und den Gerechten, der Gerechte wird krank. Manchmal ist es chaotisch. Und so gibt es einen zweiten Pol, der in einem Spannungsverhältnis steht, sogar in einem Widerspruch zu dieser Bundestheologie. Die Gläubigen im Alten Testament rätseln dran herum, in den Psalmen. Ich wäre beinahe gefallen, als ich sah, dass es den Stolzen so gut geht. Sie leiden keine Qual, sie sind gesund und wohlgenährt, sie sind nicht geplagt wie andere. Ist es etwa umsonst, dass ich mein Herz reinhielt? Es sind einige Bücher, die diesen Schwerpunkt haben. Das ist das Buch Hiob, das sind einige Psalmen, das ist das Buch Prediger vor allem. Aber wir finden es auch, Spuren davon auch in den anderen Büchern. Das ist kein Gegensatz zu der Bundestheologie, sondern eine Ergänzung. Und das wäre mal ein ganz spannendes eigenes Thema, diese weisheitliche Theologie kennenzulernen, weil wir sie ständig brauchen, gerade bei der Frage nach dem Leid. Ich möchte diese Ergänzung der beiden Schwerpunkte nur so darstellen. Die Bundestheologie sagt uns, Gehorsam lohnt sich. Gott segnet, bewahrt, heilt. Es gibt sichtbaren Segen. Und die biblische Weisheit, die sagt oft leidet auch der Gerechte. Es gibt keinen nicht immer sichtbaren Segen. Und ich glaube, wir brauchen beides. Beide Aussagen, die Ergänzung dieser beiden Dinge, um auch mit dem Thema des Leides zurechtzukommen. Glaube lohnt sich. Gott segnet uns, wenn wir mit ihm leben. Und trotzdem ist die Frage des Leides nicht einfach geklärt, sondern oft trifft uns vielleicht gerade wegen des Glaubens das Leid. Ich hoffe, ich habe jetzt die Verwirrung nicht größer gemacht, aber ich glaube, wir brauchen diese beiden Tools, diese beiden Werkzeuge, um mit dem Thema zurechtzukommen. Die Bundestheologie und die weisheitliche Theologie. Mal eine kleine Einschätzungsfrage. Was glaubt denn ihr, das Neue Testament? Ist das mehr auf der Linie der Bundestheologie oder eher die Weisheit? Ach so, ja. Das Neue Testament hat viel eher die Sicht der biblischen Weisheit, denn es stützt nicht die Kernthese, dass sich der Glaube sichtbar auszahlt. Das hat Gott in seinem Bund versprochen, aber das Neue Testament spricht nie davon, dass sich der Glaube in diesem Leben auszahlt durch sichtbaren Segen. Jesus lobt geradezu die geistlich Armen, die Leidenden, die Kranken, während er die Gesunden tadelt. Das Neue Testament hat wenig Interesse an der Frage der Metaphysik, was die geistlichen Hintergründe von Krankheit sind. Das interessiert das Neue Testament eigentlich nicht groß. Und vor allem die Antwort von Jesus auf Krankheit ist nie eine Bußpredigt. Das wäre ja das Richtige, wenn man in der Sprache der Propheten reden würde. Ihr seid krank, also ist Sünde da, und das tut Jesus nie. Also deswegen meine ich, es ist vor allem die biblische Sicht, die biblische Weisheit, aber eine Anti-Weisheit. Sie konterkariert oft das Alte Testament. Nochmal ganz kurz zurück. Ich glaube, wir brauchen diese Ergänzung von Bundestheologie und der biblischen Weisheit. Ein unglaublich tiefer Trost liegt gerade in diesem Blick der Weisheit. Psalm 73, ich weiß gar nicht, wie man leben kann als Christ ohne diese Sprache in den Psalmen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet oder ich in Krankheit vergehe, so bist du, Gott, doch alle Zeit meines Herzens Trost und Heil. Ich glaube, wer Krankheit kennengelernt hat, der lebt von solchen Psalmen und kann sich unbändig daran freuen. Gut, das war das Werbeprogramm für die biblische Weisheit. Aber jetzt schauen wir uns an, was das Neue Testament sagt über die Hintergründe von Krankheit. Vier Kategorien möchte ich euch anbieten. Das Neue Testament schildert uns Krankheit fast immer, oder im Neuen Testament wird Krankheit fast immer nur als ein Faktum betrachtet, ohne dass Gründe benannt werden. Keine Ursachen werden benannt. Und Krankheit erscheint als eine Gegebenheit. Krankheit ist einfach da. Und der Mensch erscheint dadurch als ein Opfer der Krankheit. Also Krankheit hat keine Gründe, sie ist oft ungerecht, sie ist einfach da Und dadurch ist der Mensch in erster Linie, der Kranke in erster Linie Opfer dieser Krankheit. Und ich denke, das muss uns nicht weinerlich und passiv machen, sondern diese Aussage, die will uns ermutigen, zu Geduld, zu Gebet und zu Vertrauen. Wenn ich Opfer bin, nimmt mich das erstmal aus einer moralischen Pflicht, jetzt gleich Buße zu tun und nach Sünde zu suchen hinter der Krankheit, sondern es ermutigt mich, zu beten, zu vertrauen und geduldig zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig festzuhalten. Das Neue Testament sagt uns ganz selten was über Hintergründe. Meistens ist Krankheit so, wie wir das erleben, sie kommt einfach, sie ist ungerecht, sie ist da und wir sind erst einmal Opfer der Krankheit. Das Zweite, die Bibel, das Neue Testament schildert uns auch Sünde als eine Ursache von Krankheit. Zweimal bringt Jesus Krankheit mit in Verbindung mit individueller Sünde. Zu dem Gelähmten sagt Jesus, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er ist noch krank, er wird noch nicht geheilt, erst vergibt Jesus die Sünde. Da war offensichtlich Krankheit im Spiel, Auslöser oder Grund für diese Krankheit. Und dann später sagt er eben als Beweis, dass ich das auch sagen darf, Sünde vergeben darf, deswegen steh auf, heb dein Bett auf und geh heim. Und noch eine andere Stelle, da ist das auch so, dass Jesus Krankheit und Sünde verknüpft. Aber zweimal leugnet Jesus auch einen Zusammenhang. Da fragen ihn die Jünger, wer hat nun gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt weder noch. Das sind zwei Stellen, die das auch sagen. Also Sünde kann mit Krankheit zusammenhängen, muss es aber nicht. Und ich ergänze, Krankheit ist im Neuen Testament eher selten, hängt mit Sünde zusammen. Es kommt vor, aber eher selten. Ich finde das wichtig, auch diese Gewichtung wahrzunehmen. Ich möchte euch ein Beispiel eines aktuellen Buches zeigen, wie das auch anders gelehrt wird. In einem Buch, da heißt es, da werden die geistlichen Hintergründe von Krankheiten genau für 100 Krankheiten aufgelistet, also aus dem evangelikalen Bereich, und über Zungenprobleme heißt es, mögliche geistliche und seelische Ursachen, Lüge, Eitelkeit, Fluchen, Geschwätzigkeit, sexuelle Unreinheit, die mit dem Mund erfolgt. Also Zungenproblem kann das zum Hintergrund haben. Ich weiß nicht, wie geht es euch, wenn ihr sowas hört und vielleicht ein ganzes Buch habt, wo jede Krankheit auch mögliche Sünden hin zurückgeführt wird. Was denkt ihr dazu? Ja, das, ja. Genau. Also es gibt viele, die das wahrscheinlich anders darstellen würden als ich und würden sagen, es ist viel öfters eine verborgene Sünde oder ein Fluch, Vorfahrenschuld. Also gibt es ganz viele Konzepte, wie man das auch erklärt. Ich würde vom Neuen Testament her sagen, das gibt es, aber es ist selten. Das ist nicht der erste Gedanke. Und so etwas, was hier geschrieben ist, ein unmittelbarer physischer Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, schildert mir das Neue Testament an keiner Stelle. Und ich selber, ich trete 3 Schritte zurück, wenn ich sowas höre und sage, ich glaube das nicht. In meiner Bibel finde ich keine Grundlage dafür. Ja, also es gibt Krankheiten, die durch Sünde verursacht sind, absolut. Das wollte ich hiermit sagen, eine mögliche Krankheitsursache ist Sünde. Das möchte ich gar nicht schmälern und das kann sehr konkret sein. Ist das eigentlich eine gute Botschaft oder eine schlechte Botschaft, wenn hinter Krankheit Sünde steckt? Oder eine gute. Wenn ich das nämlich weiß, dann kann ich Buße tun und ich kann geheilt werden. Also, ja. Nochmal hier, was heißt es, dass eine Krankheit die Folge von Sünde ist? Ich denke, es ist in der Bibel nie, gibt nie diesen physischen Zusammenhang. Nie wird von einer Krankheit, einer bestimmten Krankheitsform auf Sünde geschlossen. Und steht Sünde hinter einer Krankheit, so ist Heilung durch Umkehr möglich. Jakobus 5 bekennt also einander, also die Stelle, wo es um das Krankengebet geht, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Genau, das ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn Gott uns durch eine Krankheit zur Ordnung ruft und zu der Einsicht bringt, dass etwas nicht stimmt, dann können wir es bekennen und wir können dann auch geheilt werden. So verstehe ich das. Einen Punkt möchte ich nur streifen, aber der gehört zur Systematik, der Teufel als Urheber von Krankheit. Jesus treibt oft Dämonen aus und die Besessenheit zeigt sich immer, an allen Stellen zeigt sie sich in physischen Manifestationen. Schreien, Autoaggression, eine breite Palette an schlimmen Dingen wird da geschildert, asoziales Verhalten oder ja, ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken kann, aber Isolation und so, also ganz viele soziale, psychische und körperliche Anzeichen, die sich bei Besessenheit zeigen. Ich bin kein Fachmann dafür, ich habe mich auch nicht tief damit beschäftigt, aber diesen Fall gibt es, dass sehr unmittelbar der Teufel einen Menschen auch krank macht. In dem Buch, was ich vorhin zitiert habe, wird es aber in meinen Augen übertrieben. Da werden insgesamt, ich habe es mal gezählt, 60 bis 70 Geister genannt. Der Geist des Hausstaubs, der Kreis des Asthmas, der Geist des Krebses. Ich muss sagen, mich würde so ein Glaube krank machen. Also der macht mich nicht gesund, sondern ich hätte Angst vor allem, dass ich mich irgendwo angesteckt hätte mit einem, dass der Teufel Besitz von mir ergriffen hätte. Diese Angst muss ich nicht haben, weil ich das in der Bibel nirgendwo finde, diese enge Verknüpfung zwischen Krankheit und Besessenheit. Das soll nur so eine Fußnote dazu sein, aber wäre natürlich ein eigenes Thema. Ja? Ja, genau. Ja, also es gibt den Teufel als jemand, der unser Leben auch beeinträchtigen kann und Leib und Leben angreifen kann. Ja, ja. Und ich werde das gleich noch sagen, wie kommen wir denn zu Deutungen von Krankheit? Ich würde sagen, das sage ich gleich nochmal, immer äußerst zurückhaltend sein, außer wenn Gott sehr deutlich etwas zeigt, sage ich lieber nichts als was Falsches. Ehe ich sage, da sind Geister oder Sünde, weil ich die Ahnung habe, sage ich lieber nichts. Auch das Neue Testament ist sehr zurückhaltend, da etwas zu sagen und das spekuliert überhaupt nicht. Jetzt kommt zu den Ursachen eigentlich der breiteste Punkt und der wird wahrscheinlich auch kontrovers hier sein. Krankheit aus der Hand Gottes. Gibt es das? Viele sagen... Ja. Ja. Genau. Also das hört sich erstmal sehr hart an, passt vielleicht nicht zu unserem Bild vom lieben Gott, dass Gott auch Krankheit schickt, auch schwere Krankheiten. Also wir wollen zu Gottes Ehrenrettung gerne Gott und Krankheit trennen. Und in gewissen Kreisen wird das auch kategorisch getan, dass man sagt, Gott will niemals Krankheit für das Leben seiner Kinder. Ich will eigentlich nicht über Namen sprechen, weil es mir nicht darum geht, irgendwas bloßzustellen. Ich möchte eigentlich nur die biblische Lehre entfalten, so wie ich sie verstehe. Aber drei Zitate möchte ich doch euch vor Augen führen. Christoph Häselbart schreibt, Krankheit ist nicht Gottes Strafe oder Gottes Gericht. Ganz kategorisch, das ist es nicht. Oder O'Neill, der in der Brüderbewegung war früher, der spricht von der Ergebenheitslehre. Also es ist, also sehr pauschal sagt er alles, wo man sagt, auch Gott, auch als Christ kann man krank werden. Das ist so die Ergebenheit in das Leiden. Und Andreas Herrmann schreibt, das sei eine religiös entgleiste Lehrmeinung, dass Gott Krankheit für uns vielleicht will oder zulässt. Wer das meint, der sei selber krank. Schön plakativ, dann weiß man, was jemand meint dazu. Noch ein Gedanke, Krankheit aus der Hand Gottes im Alten Testament. Im Alten Testament ist das überhaupt kein Thema. Gott straft sein Volk in großer Souveränität mit Tod, Krieg, Krankheit, Seuchen, was auch immer. Ist für das Alte Testament überhaupt kein Thema, dass Gott so mit seinen Leuten umgehen kann. Also er schickt auch, so wie er das will, einzelnen Krankheiten, ob es uns nun passt oder nicht. Die Unfruchtbarkeit von Sarah und Hannah, Miriams Aussatz, Nebukadnezars Aussatz, Hiskia wird todkrank. Also das ist für das Alte Testament gar keine Frage, dass Gott Krankheiten zulässt oder auch aktiv schickt. Würde mich interessieren, wie besagte drei Theologen damit umgehen, dass es im Alten Testament ganz klar das gab, aber heute gäbe es das nicht mehr. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Gibt es da Krankheiten aus der Hand Gottes? Und man braucht nicht lange suchen. Zacharias im Tempel wird stumm. In der Apostelgeschichte wird Paulus blind. Oder die Stelle, die wir gehört haben, Paulus, darum sind viele Kranke und Schwache unter euch, weil ihr das Mahl des Herrn und die Gemeinde missachtet. Also es ist, ich würde sagen, ich habe kein Verständnis dafür oder ich verstehe es nicht, dass man sagen kann, Gott würde nicht Krankheiten zulassen oder nicht wollen oder auch aktiv befürworten im Leben seiner Kinder. Aber, also ich halte fest, es gibt, so denke ich, Krankheiten aus der Hand, ich würde gerne noch einen Augenblick weitermachen, Krankheiten aus der Hand Gottes als Strafe und Gericht gibt es. Aber ich möchte diese Aussage gerne richtig verstanden wissen. Die Behauptung, dass eine Krankheit eine Strafe Gottes ist, kann falsch sein, kann vom Kranken missverstanden und von Seelsorgern missbraucht werden. Also noch einmal, die Behauptung, dass eine Krankheit Strafe Gottes ist, kann falsch sein, kann vom Kranken verstanden werden oder vom Seelsorger missbraucht werden. Große Gefahren. Aber wer sich das von Gott zeigen und sagen lässt, der erkennt darin Gottes zurechtbringende Liebe. Beispiele schreibt ja, ich glaube, Paulus auch, dass unsere Väter uns strafen, die menschlichen Väter. Und auch von Gott sollen wir die Strafe annehmen und seine Liebe dahinter sehen. Also Gott kann uns das zeigen, dass eine Krankheit Strafe, seine Strafe ist, hinter der seine Liebe ist. Aber der erste Satz ist wichtig, das kann ganz schön falsch sein. Und Hiob haben wir schon erwähnt, genau das machen die Freunde von Hiob. Die sprechen irrtümlich davon, dass Hiob gestraft wird von Gott, weil er Sünde hat. Und Gott wird ganz schön zornig auf diese drei. Also, es gibt Krankheiten aus der Hand Gottes als Strafe. Und wenn sie als Strafe da ist, dann ist dahinter Gottes Liebe, die uns zurechtbringen will. Es gibt Krankheiten als Erziehung Gottes. Gott kann uns durch viele Nöte erziehen. Durch Armut, Demütigung, Verfolgung oder eben auch durch Krankheit. Und Beispiele gibt es auch im Neuen Testament. Berühmt, Paulus schreibt, damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Auslegung dieses Ausdruckes Pfahl im Fleisch ist unterschiedlich. Ich denke, hier ist ganz klar etwas Schmerzhaftes beschrieben, etwas Physisches, ein Pfahl im Fleisch. Nach Galater 4, Vers 14, da beschreibt Paulus, ihr habt auch, als ihr mich gesehen habt, nicht vor mir ausgespuckt, ihr habt mich nicht verachtet. Man überlegt, ob Paulus eine verächtliche, eine demütigende Krankheit hatte, eine Hautkrankheit, Augenkrankheit, wie auch immer, vor der Menschen damals ausgespuckt haben. Und das haben die Galater nicht getan. Also Paulus hat eine Krankheit gehabt, so verstehe ich die Stelle, die ihn erziehen soll, die ihn bewahren soll vor Überheblichkeit. Also es gibt, meine ich, Krankheiten aus der Hand Gottes als Erziehung für uns. Und auch dazu eine einordnende Bemerkung. Die Behauptung, dass eine Krankheit Erziehung Gottes sein kann, kann falsch sein, kann vom Kranken missverstanden und vom Seelsorger missbraucht werden. Wieder. Wie bei Hiobs Freunden. Aber wer sich das von Gott zeigen lässt, wie Paulus, der kann Gottes Liebe und die Krankheit zusammendenken. Der kann das Leiden mit Sinn füllen und auch das Ende dieses Leidens im Blick behalten. Nämlich, wenn wir das gelernt haben, was wir lernen sollten durch die Erziehung der Krankheit, dann kann Gott uns ja auch davon wieder heilen. Bei Paulus hat er das nicht getan, aber wenn es eine Krankheit einer Erziehung ist, dann heißt das nicht, dass das jetzt ein Leben lang sein muss. Und dann noch ein schwerer Gedanke, den wir bestimmt auch kontrovers besprechen. Krankheit aus der Hand Gottes kann zur Verherrlichung Gottes sein. Schwierig. Kann eine Krankheit der Verherrlichung Gottes dienen? Das ist es, was Jesus über den Blinden sagt. Weder er hat gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen Gottes Werke an ihm offenbar werden. Und bei Lazarus, da sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch ihn verherrlicht werde. Ich weiß, jetzt kommt der Einwand von manchen, der sagt, ja, die Verherrlichung besteht ja darin, dass die Krankheit geheilt wird. Lazarus wird auferweckt und der Blinde kann sehen. Trotzdem ist der Gedanke hart. Es rechtfertigt eine lebenslange Krankheit bei diesem Blinden. Ein Leben lang war er krank, von Jugend an, damit der Sohn Gottes sie dann heilt. Das ist schon bemerkenswert. Und ich möchte die Frage stellen, kann es nicht auch sein, dass Gott sich manchmal durch Krankheit verherrlicht, dadurch, dass wir in dieser Krankheit an ihn glauben, ihm vertrauen, Kraft schöpfen bei ihm? Ich habe heute Morgen eine alte Dame aus der Gemeinde besucht, die auf der Flucht im Winter 45, 3 Wochen lang im Schnee, eigentlich seitdem nicht hören kann oder fast nicht hören kann. Das ganze Leben gezeichnet von dieser Behinderung. Und sie sagt, ich weiß nicht, was gewesen wäre ohne diese Krankheit, ob ich zum Glauben gefunden hätte. Ich würde sagen, auch eine Krankheit, eine andauernde, nicht geheilte Krankheit, kann der Verherrlichung Gottes dienen. Und ich für mich persönlich würde sagen, wahrscheinlich habe ich von den Menschen mehr gelernt über den Glauben, die so ein Schicksal hatten, als diejenigen, die schöne Heilungsgeschichten mir erzählt haben, die ich auch glaube. Aber Ermutigung zum Glauben oder die Verherrlichung Gottes geschieht besonders durch Menschen, die das dann auch im Glauben tragen. Und dann noch eine letzte Kategorie, die ich so gefunden habe. Noch eine Einordnung. Die Behauptung, dass eine Krankheit zur Verherrlichung Gottes sei, kann übel missverstanden oder missbraucht werden. Aber wer Kranke erlebt hat, die Krankheit mit starkem Glauben ertragen, sieht genau das. Der hört dann auch auf zu diskutieren und lobt Gottes Größe und Treue. Und dann noch die letzte Kategorie, die ich euch anbieten kann. Krankheiten aus der Hand Gottes kann auch geschehen durch den Dienst für Gott. Paulus beschreibt das, dass er aufgerieben wurde durch den Dienst für Gott, dass er oft an dem Tode nahe war, dass er schrecklich gelitten hat. Von Epaphroditus heißt es, er ist um des Werkes Christi willen dem Tode nahe gekommen und hat sich nicht geschont, haltet solche Menschen in Ehren. Also dem hat das nicht gut getan, physisch betrachtet, sich für Gott aufzureiben. Und Jesus Christus ist das ultimative Beispiel dafür, dass der Dienst für Gott auch die körperliche Unversehrtheit kosten kann, die Gesundheit, das Leben. Und er sagt es uns, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Und er sagt auch uns, dass wir nicht unbedingt billiger davon kommen, dass wir, um ihm nachzufolgen, unser Kreuz tragen müssen, was auch immer das bedeutet. Ich denke, er will uns damit sagen, dass es auch sein kann, dass uns der Dienst für Gott, für Gottes Reich, die Mitarbeit in der Gemeinde, dass uns das aufreiben kann. Das kann geschehen. Und wenn ich zum Beispiel die Biografie von Spurgeon vor Augen habe, der am Ende seiner letzte Jahre nur noch wenig predigen konnte, der viel an der Côte d'Azur war, mit schwerer Depression. Also dann denke ich, ja, Menschen, die lange im Dienst stehen, Missionare oder so, sind dann auch gezeichnet. Und das ist etwas, was dazugehören kann. Auch durch den Dienst Gottes kann uns das geschehen. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr diese vier Kategorien vor Augen habt, Krankheiten aus der Hand Gottes, ist das hilfreich, das so aufzufächern? Habt ihr noch Ergänzungen dazu? Ist das problematisch, das so zu sagen, dass Gott Krankheiten zulässt oder für uns auch schickt, aktiv? Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit Widerspruch, Empörung gerechnet. Ich bin etwas hilflos, wenn das fehlt. Das ist genau die Überleitung zu meiner nächsten Folie. Gibt es noch was zu den vier Kategorien? Nochmal? Ja, ja. Genau. Ja. 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 Das stammt fast von Augustin, der gesagt hat, lieber alles verlieren und Gott finden, als alles behalten, aber Gott nicht haben, so ungefähr. Ja. 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 Ja, vielen Dank. Das, ja, das muss ich aufnehmen in meine nächste Folie, das fehlt mir da. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Gott selber muss uns helfen, die Dinge zu verstehen, anzunehmen. Und oft verhindert es das Verständnis, wenn es mir jemand anders sagt. Ja. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, erstmal zu vertrauen, dass Gott mit dem Kranken selber kommuniziert und ihm das zeigt, das ist wichtig, da zurückhaltend zu sein. Wir machen mal weiter. Krankheit verantwortlich deuten. Also es ist ganz klar, wir suchen automatisch nach einer Begründung, nach einer Antwort. Und ich denke, aus dem Gesagten kann man so eine gewisse ein Verhalten ableiten, was man tun sollte oder nicht tun sollte. Das Erste ist, zurückhaltend sein mit unseren Aussagen. Auch Jesus sagt kaum etwas über die Hintergründe. Wenn schon der Herr nicht den Kranken allen vorbetet, welche Geister oder Sünden da sind, sondern ab und zu mal, dann sollten auch wir zurückhaltend sein. Das Zweite, wir sollten den Menschen erst einmal als Opfer der Krankheit ansehen. Das finde ich ganz wichtig, dass er eben nicht selber schuld ist oder so. Und ihn aber da ermutigen, du bist Opfer davon, aber das macht dich jetzt nicht passiv und hilflos, sondern lerne das Klagen, wie es in den Psalmen heißt. Lerne das Vertrauen, das Beten. Ein drittes fände ich wichtig, keinen dieser Bezugspunkte ausblenden oder leugnen, sondern diese ganzen Palette vor Augen haben und weitergehende Deutungen nur auf klare Hinweise Gottes stützen. Also behaupten kann man viel, dass Sünde dahinter steht und es setzt den anderen auch gehörig unter Druck. Aber wenn ich das nicht von Gott selber weiß, sollte ich lieber nichts sagen. Und ich nehme noch dankbar auf, darauf vertrauen, dass der Kranke selber zu dieser Einsicht kommt. Ja, das ist mir so beim Nachdenken über die Heilung im Neuen Testament so aufgefallen, zu den Hintergründen, was uns da gesagt wird. Und ich denke, es gibt uns Instrumente an die Hand, dieses Phänomen, dieses Schicksal, Krankheit zu handeln, einzuordnen, damit umzugehen. Das brauchen wir, wenn wir selber vor den Fragen stehen. Das brauchen wir auch, wenn wir anderen begegnen. Und noch einmal der Ratschlag, die biblische Weisheit wertzuschätzen. Da sind so viele Schätze drin und automatisch greifen wir darauf zurück in der Seelsorge, immer wieder die Psalmen und diese Texte. Ohne das, glaube ich, sind wir hilflos, damit umzugehen. Aber jetzt möchte ich, weil die Zeit nämlich rast, möchte ich noch eine Frage mit euch etwas gründlicher anschauen, die wir beim letzten Mal hatten, nämlich, hat Jesus nicht alle geheilt? Und da hoffe ich, dass doch eine kontroverse Diskussion auch Platz hat. Wenn wir uns alle einig sind, dann wäre das schade. Manche Prediger und Autoren vertreten die steile These, dass Jesus alle Kranken geheilt habe und auch heute alle heilt. Sie können dafür auch viele Bibelstellen sagen, die das ganz genauso sagen. Jesus hat alle geheilt. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Man kann Menschen für den Glauben gewinnen, wenn man das so sagt. Sie haben viel Zulauf. Nur leider sind dann viele auch schnell wieder weg, wenn sie feststellen, dass das so nicht aussieht. Wir müssen die Frage klären, hat Jesus alle geheilt? Was meint das Neue Testament, wenn sie das sagt? Und wenn wir so fragen, geht es jetzt nicht mehr nur um die einzelne Heilungsgeschichte, sondern wir haben den gesamten Heilungsdienst von Jesus vor Augen. 3 Jahre, was sich da im Leben von Jesus getan hat. Und ich möchte mit euch einen Weg gehen, der das nachskizziert. 3 Stationen, Stellen, die davon sprechen, dass Jesus alle geheilt hat. Ach so, nee, eigentlich wollte ich noch Matthäus 4, 23, 24, Jesus zog umher in ganz Galiläa und lehrte und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Andere Stellen sprechen davon, dass er nicht alle Krankheiten geheilt hat, sondern alle Kranken. Das sind die Summarien, die so berichten. Das hatten wir letztes Mal, also die Zusammenfassungen. Davon haben wir insgesamt 13 Stück, die zusammenfassend sagen, Jesus heilte alle. Jetzt ist die Frage, was heißt denn das? Jesus heilte alle, alle Kranken. Wer ist damit gemeint? Und noch einmal Zitate. Andreas Herrmann meint, Jesus hat alle geheilt. Häselbart schreibt, Jesus heilte alle. Grundsätzlich will Gott auch heute jeden heilen. Und Bittner schreibt, halten wir aber fest, Jesus hat alle Kranken geheilt, die zu ihm gebracht wurden oder selbst zu ihm kamen. Ja, also es gibt die Behauptung, dass Jesus alle Kranken geheilt hat. Und trotzdem müssen wir fragen, wer sind denn diese alle? An Möglichkeiten ist mir eingefallen, dass Jesus alle Kranken in Israel geheilt habe. Überhaupt und absolut. So hört sich zum Beispiel auch die Apostelgeschichte 10 an. Oder aber Jesus hat alle Kranken in Israel geheilt, die zu ihm kamen oder zu ihm gebracht wurden. Das ist schon eine Einschränkung. Oder er hat alle Kranken geheilt, die in einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Tag zu ihm kamen. Oder aber er hat alle Kranken geheilt, die ihm sein Vater zur Heilung gegeben hat. Davon spricht Jesus mal, dass er alle Werke getan hat, die ihm sein Vater gegeben hat. Das ist noch eine andere Zuspitzung. Ich würde sagen, die Stellen, diese 13 Summarien, sprechen von bestimmten Tagen, Orten oder Situationen. Jesus heilte alle Menschen an diesem Tag, an diesem Ort. Die Summarien fassen den Dienst von Jesus zusammen. Sie generalisieren. Und damit sagen sie natürlich nichts über andere Tage, über andere Situationen, über Ausnahme, Konflikte oder Einzelfälle. Man kann zusammenfassend über den Dienst von Jesus sagen, Jesus hat alle geheilt in den bestimmten Tagen. Und trotzdem schließt das nicht aus, dass an anderen Tagen nicht alle geheilt wurden. So würde ich mit diesen Summarien umgehen, dass sie sich auf bestimmte Situationen bezogen haben. Dann als zweites, es gibt Stellen, die von besonderen Heilungszeiten gesprochen haben im Leben von Jesus. In Lukas 6, da heißt es, alle suchten ihn anzurühren, es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Da ist ganz offensichtlich ein ganz besonderer Tag gewesen, wo eine besondere Kraft von Jesus ausgegangen ist. Auf eine besondere Art und Weise, wie es sonst nicht war. Und wir stellen fest, es gibt nach den Berichten der Evangelien besondere heilungsintensive Zeiten im Leben von Jesus. Allein Matthäus 8 und 9 enthält 6 Heilungen, 2 Austreibungen und 1 Auferweckung und 2 Summarien. 2 kleine Kapitel betonen ganz stark das Thema Heilung, während andere Kapitel das viel weniger benennen. Und wir stellen insgesamt fest, am Anfang seines Dienstes hat Jesus viel geheilt. Doch dann später hat sich sein Fokus verschoben. Er hat weniger geheilt, er hat gepredigt. Irgendwann hat er angefangen auch zu predigen, dass er leiden und sterben muss. Da ist eine Entwicklung. Er sagt an einer Stelle, früher habe ich euch das nicht gesagt, aber jetzt sage ich euch das und das. Er geht einen Weg mit seinen Jüngern und in diesem Weg haben die Heilungen ein unterschiedliches Gewicht. Am Ende des Lebens von Jesus, als er das letzte Mal durch Jericho zieht, da sitzt ein Blinder am Weg und Jesus geht vorbei. Der Blinde ruft Jesus nach und die Jünger sagen, halt den Mund. Selbst die Jünger rechnen nicht mehr damit, dass Jesus noch heilen wollte. Offensichtlich war in der Zeit es die Ausnahme, dass Jesus noch geheilt hat. Und ich möchte damit sagen, die heilungsintensiven Zeiten im Leben von Jesus lassen erkennen, dass es auch andere Zeiten gab, wo Heilungen eher beiläufiger waren. könnt ihr dem folgen? Ich möchte das einfach das gesamte Bild haben. Das ist mein dritter Punkt. Wir hatten jetzt, dass Jesus in bestimmten Situationen alle geheilt hat. Der zweite Punkt, dass es besondere Heilungszeiten gab. Und drittens, Stellen, die zeigen, dass Jesus nicht alle geheilt hat. Wir hören zum Beispiel, dass Jesus Heilungen ausweicht. Er geht in die Wüste, weil er nicht heilen möchte, sondern predigen. In Nazareth heilt Jesus nur wenige wegen ihres Unglaubens, nicht weil da wenige Krankheiten waren, sondern weil sie eben nicht geglaubt haben. Jesus weigert sich, ein nichtjüdisches Kind zu heilen, das hatten wir schon. Am Teich Bethesda, wo 5 Hallen voll Kranken sind, das Krankenlager, das Siechlager für die hoffnungslosen Fällen, da geht Jesus durch, steigt über die Kranken hinweg und heilt nur einen. Ja, und zuletzt, denke ich, hat Jesus überhaupt nur beiläufig geheilt, wie bei dem Ohr, das abgeschlagen wurde. Das zeigt uns, dass Jesus seinen Dienst fokussiert hat auf das, was wichtig für ihn war. Heilungen sind nur das zweitwichtigste Thema im Leben von Jesus. Jesus hat geheilt, um das Reich Gottes anzuzeigen. Das war das Wichtigste und die Heilung war das Anzeichen dafür. Jesus hat geheilt, um sich als Sohn Gottes erkenntlich zu machen. Darum ging es und nicht um das individuelle Glück nur. Jesus hat es abgelehnt zu heilen, wenn keine Bereitschaft zum Glauben da war, wie in Nazareth oder als die Pharisäer ihn um ein Zeichen gebeten haben. Und Jesus hat zuletzt beiläufiger geheilt. Zuletzt hat Jesus sich fokussiert auf sein Sterben in Jerusalem. Und das Zurücktreten der Heilungen am Schluss ist kein Zeichen von Scheitern, sondern die Konzentration auf sein Kernanliegen, die Krönung seines Dienstes als Messias. Ich würde sagen, die Verschiebung vom Heilungsthema weg ist eine Konzentration, eine Betonung dessen, wo es wirklich drum ging. Und damit ist das kein Betriebsunfall oder irgendwas, was unwichtig ist. Nein, das ist ganz wichtig, dass Jesus vor allem das vor Augen hatte, als Messias seinen Dienst zu tun, als Erlöser und nicht nur als Heiler. Ja, gibt es dazu, also ich möchte euch hier das einfach auffächern. Ja, es gibt die Stellen, die sagen, Jesus hat alle geheilt. Aber wenn man sie richtig und im Zusammenhang versteht, beziehen sie sich auf bestimmte Situationen, wo Jesus alle geheilt hat. Aber im Gesamtzusammenhang sehen wir, dass Jesus in Einzelfällen, in Konfliktfällen nicht alle geheilt hat. Und wir sehen vor allem, dass er sich zunehmend darauf konzentriert hat, ja, als Messias ans Kreuz zu gehen. Und das Heilungsthema tritt in den Hintergrund. Wenn wir das so sagen, drehen wir für manch eine Richtung den Saft ab, die eben sagt, so ist das nicht. Also ich möchte hier ein bisschen Zunder reinbringen, würde gerne, ja, gibt es da Bedarf zu diskutieren oder sind wir uns da einig? Aber ich möchte keine zahmen Sachen sagen. Ich finde das eigentlich relativ angriffig. Na, dann freue ich mich, wenn... Ja, genau. Ja. Mhm. Hm. wir werden beim nächsten Mal drauf kommen, dass das Heilungsthema nicht relativiert ist. Jesus sagt uns das, dass wir das erwarten dürfen, dass es mit einer großen Selbstverständlichkeit zum Glauben dazugehört, dass wir Vollmacht haben dazu. Also alles, was jetzt hier, das könnte so klingen, als sei Heilung kein Thema, als sei das unwichtig, ist es auf keinen Fall. Aber die Einordnung, denke ich, ist schon wichtig. Es gibt keine Verheißung, dass alle geheilt werden, sondern es gibt ganz viel Ermutigung, am Glauben festzuhalten, auch wenn ich mit Krankheit leben muss. Wir haben ganz viel Trost und Hilfestellung der Bibel, um auch mit Krankheit klarzukommen. Aber nächstes Mal dann natürlich die herausfordernde Seite. Wie ist es denn mit den Krankheiten, mit den Heilungen? Erleben wir das heute? Wir sollten es erwarten. Genauso, wie Sie sagen. Also es gibt, ich würde sagen, Krankheit gehört zum menschlichen Schicksal seit dem Sündenfall. Wir Christen sind nicht davon ausgenommen. Und trotzdem ist auch mein Körper, also was ich nicht sagen würde, dass der Körper jetzt von der Erlösung unberührt ist. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also das würde ich etwas differenzieren, aber zur Lebenswirklichkeit, zur Glaubenswirklichkeit gehört, dass wir Krankheit auch erleben. Ich mache mal weiter. Noch einen, wie ich finde, spannenden Gedanken, ein wenig Wunderkritik von Jesus. Und das finde ich gut aus seinem Mund zu hören. Warum habe ich denn das nicht hier? Na, da muss ich es von da ablesen. Jesus sagt, es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verdirbt, als dass der ganze Leib in die Hölle fährt. Also, das ist eine Aussage, die mit einem Schwups alles relativiert, was wir an Körperverliebtheit, an Wunsch nach Heilung haben. Und Jesus spricht hier sehr pauschal von einer Gewichtung. Es gibt ein Nummer-1-Thema, das ist das Heil und die Erlösung. Und ein Nummer-2-Thema, der Körper und die Heilung. Und bei Jesus findet sich erstaunlich viel Kritik an einer übersteigerten Erwartung an Wundern. Gleichzeitig ist Jesus derjenige, der wie kein anderer geheilt hat, für den das wichtig war, für dessen Predigt. Also gibt gar keinen Grund, was Schlechtes an Wundern zu finden. Und trotzdem war damals wie heute es wichtig, dass ein Stück zu relativieren. Das erste ist, bei Jesus hat die Predigt Priorität vor den Wundern. Wenn der Heilungsdruck zu groß war, dann ging Jesus weg. Haben wir vorhin gehört, er geht in die Wüste. Er verbietet den Leuten oft von den Wundern, von den Heilungen zu berichten, weil er nicht erdrückt werden möchte von Kranken, die geheilt werden möchten. Und Jesus sagt es pointiert, ich bin vor allem gekommen, um zu predigen. Also in seinem Dienst hatte die Predigt, die Verkündigung des Reiches Gottes Priorität vor den Wundern. Und Bestandteil der Predigt waren dann eben die Heilungen. Sie gehörten dazu, aber waren nicht der Anknüpfungspunkt, die Hauptbotschaft. Ja. Jesus beruft zu neuen Lebensprioritäten. Er lehrt erst das ewige Leben, dann das irdische, erst das Heil, dann die Gesundheit, erst die Selbstverleugnung, dann die Selbstverwirklichung, erst die Nachfolge, dann Haus, Ehe, Kinder, Glück. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass Jesus wertet hier um, was oft unsere Werte sind. Wir sind so diesseits bezogen, wir sind auf unseren, bei uns ist die Wertschätzung des Körpers ganz hoch. Diese Werte, die auch nicht christlich sind, sondern in der Gesellschaft, die bürstet Jesus kräftig gegen den Strich. Ganz schockierend ist das, was er zu dem einen sagt, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Das sagt er jemandem, der 38 Jahre krank war. Als Seelsorger wäre Jesus für uns da glatt durchgefallen. Empathie gleich null. Etwas Schlimmeres als 38 Jahre Krankheit. Jesus geht es um die Seele des Menschen, um seine, um den Frieden mit Gott. Das ist ihm wichtiger als die körperliche Unversehrtheit. Er beruft uns zu anderen Werten. Ja, das sind eigentlich spektakuläre Dinge und ich glaube, in unseren Gemeinden ist uns das nicht immer bewusst. Er warnt vor betrügerischen Wundern, also auch die Tatsache, dass jemand heilt, ist nicht unbedingt und grundsätzlich ein Ausweis von Geistlichkeit. Es werden viele zu mir sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, aber ich werde zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Ja, also das sollte man auch im Kopf behalten. Er sagt ganz eindeutig, Wunder alleine bewirken keinen Glauben. Glauben Sie Mose und den Propheten nicht, so werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht, heißt es in einem Gleichnis. Gleichzeitig hoffen heute viele, dass Menschen über die Heilungsgeschichte offen sind für das Evangelium. Das kann sein, aber man sollte da nicht zu euphorisch sein. Jesus spricht davon, dass wir der Schrift glauben sollen, dass da ein guter Glaube wurzelt. Ich denke, eine Heilung kann ein guter Impuls sein, sich der Schrift zuzuwenden. Aber die Heilung alleine bewirkt noch keinen Glauben. Und das Johannesevangelium ist voll davon. Da werden die Zeichen von Jesus beschrieben. Und gleichzeitig heißt es, obwohl er solche Wunder vor ihren Augen tat, glaubten sie nicht. Und jetzt ein wichtiger Satz. Wo Jesus die meisten Wunder tat, glaubten die wenigsten. Gerade nach den größten Wundern wandten sich die meisten von ihm ab. Johannes 6, die Speisung der 5000, danach gingen die Jünger weg, weil Jesus gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Nach den größten Wundern haben sich die Menschen abgewandt. Er sagt über Kapernaum und Bethsaida, nirgendwo sind so viele Zeichen passiert wie bei euch. Und ihr glaubt nicht. Und mit das Beschämendste finde ich, dass Jesus immer wieder die Heiden im Alten Testament als Vorbilder für die frommen Juden darstellt. Sehr ernüchternd. Zur Zeit des Elia hätte es viele Aussätzige in Israel gegeben, doch nur der Syrer Naaman sei geheilt worden, sagt er. Die Königin von Saba sei von weit her gekommen, um die Weisheit von Salomo zu hören. Und hier ist mehr als Salomo. Und schließlich erinnert er sie an die Leute von Ninive, die dem Wortpropheten Jona geglaubt haben. Jona hat keine Wunder getan. Und er sei mehr als Jona. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und hier ist mehr als Jona, sagt er. Schon beschämend, oder? Dass die Frommen vorgeführt bekommen, die Heiden, die hören auf Gottes Wort, die auf eine Bußpredigt hören, die keine Zeichen zu sehen bekommen. Und er, Jesus, ist so viel mehr als Salomo und Jona und all das und die Leute glauben ihm nicht. Das ist schon ein, sollte uns nachdenklich schenken, stimmen, was uns wichtig ist in unserem Glauben. Ich möchte mit dieser Einheit unseren Blick auf Jesus Christus richten und möchte alles andere dahinter relativieren, alle Fragen der Technik was es so an Lehren gibt. Und möchte dazu ermutigen, dass wir in Jesus das Besondere sehen, der so viel großartiger ist als Jona oder Salomo oder ja. Und wenn wir auf ihn sehen, auf ihn hören, uns an ihm freuen, ich glaube, dann können wir bei ihm auch für unsere existenziellen Fragen und den Wunsch nach Heilung Antworten finden. Ich für mich selber weiß nichts Besseres, als unseren Jesus zu meditieren, mich in der Freude an ihm zu stärken, mehr und mehr von ihm zu verstehen und dann zu hoffen, dass er dann auch dann und wann die Wunder tut, die ich mir wünsche. Deswegen diese Einheit, sie soll wieder bei Jesus Christus landen. Und ja, gibt es dazu noch Einwände, Fragen? Sonst würde ich nämlich mit einer schönen Geschichte noch schließen. Dann mein herzlicher Wunsch, nächste Woche wiederzukommen. Weil so weit waren wir jetzt heute noch nicht. Was dürfen wir denn glauben? Welche Verheißungen haben wir? Werden wir ermutigt, um Heilung zu beten? Ich denke, das Problem kennen wir alle. Vor allem, wenn man oft gebetet hat und es ist nichts gekommen. Hat sich nicht so wie erhofft entwickelt. Aber ich glaube, das muss uns nicht mutlos machen. Und wir sollten um Heilung beten. Wir sollten damit rechnen, dass der lebendige Gott durch unser Gebet auch heilt. Ich bin kein Experte für Heilungen. Aber ich möchte Experte sein, was das Verständnis von Jesus Christus und der Nachfolge aus dem Neuen Testament anbelangt. Lasst uns nachdenken nächste Woche darüber. Und jeder bringt seine Frustrationen und Enttäuschungen mit. Und dann werden wir mal die Verheißungen der Bibel angucken. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte noch enden, die einen interessanten Blickwechsel hat, den wir brauchen. Ein Pfarrer wird zu einem alten Mann ins Krankenhaus gebeten, der schwer krank ist. Der Mann ist schwerhörig, liegt im Bett, seine alte Frau sitzt daneben. Und der Pfarrer erkundigt sich nach dem Krankheitsbild und dem Befinden. Er muss laut reden, weil der alte Mann schwerhörig ist. Und dann erzählt er, dass er auch ein paar Semester Medizin studiert hat und dass die Ärzte da schon einen guten Blick haben, dass sie ihm helfen können. Und er tröstet, er ermutigt, er betet für ihn. Kaum ist der Pfarrer draußen, fragt der alte Mann: Und Marie, was hat er gesagt, der Pfarrer? Er hat nichts verstanden, weil er schwerhörig ist. Und dann sagt seine Frau: Er hat gesagt, dass du dem Herrn Jesus Christus im Leben und im Sterben vertrauen sollst. Das ist ein guter Rat, hat er gesagt. Also wie oft sind wir als Seelsorger diejenigen, die verstehen, die trösten, die menschlich auf die Dinge gucken, statt von Jesus Christus zu reden, den Blick auf ihn zu richten, zu reden von seiner Liebe am Kreuz und seiner Treue im Leben und im Sterben. Ich denke, das ist ein guter Blickwinkel, um damit auch dann in unsere eigene gesundheitlichen Fragen zurückzugehen. Damit möchte ich eigentlich schließen, aber ich denke, da passt gerade noch ein Gebet. Jesus Christus, wir thematisieren das fast so, als wärst du nicht hier im Raum. Danke, dass du unser Nachdenken gehört hast und siehst. Danke, dass du die Beziehung zu uns stärken möchtest, dass wir mehr verstehen von dir, dass wir dir näher kommen. Und manchmal gebrauchst du dafür auch die harten Themen in unserem Leben. Bitte ermutige du jeden von uns, sich davon nicht beirren zu lassen, sondern neu auf dich zu schauen, dir neu zu vertrauen. Jesus, danke, dass du mit jedem von uns